Einen Vortragsabend begrüßen zu dürfen. Stellt euch mal vor, da sitzt ein Fluglotse im Tower und überwacht den Luftraum und er sieht, dass zwei Flugzeuge auf gleicher Flughöhe aufeinander zufliegen, aber dieser Fluglotse greift nicht ein, um die Piloten zu warnen. Er denkt sich, naja, die Piloten haben ja auch Augen im Kopf und von da oben hat man sowieso einen besseren Ausblick. Die werden das andere Flugzeug schon rechtzeitig erkennen. Oder stellt euch mal vor, ein Polizist fährt Streife und der sieht zwei Jugendliche mit Spraydosen unterwegs und er ertappt sie im Prinzip auf frischer Tat, wie sie ein Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, verunstalten und er greift nicht ein. Er denkt sich, naja, Jungs werden immer Jungs bleiben. Oder stellt euch mal vor, da ist ein Arzt, der sich das MRT eines Patienten anschaut und er entdeckt einen Tumor. Dieser Patient braucht eine OP, aber der Arzt denkt sich, ich möchte keine schlechten Nachrichten vermitteln. Und außerdem, früher oder später müssen wir ja alle sterben. Oder stellt euch mal vor, in einer Feuerwehrwache geht ein Notruf ein, ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus. Und der Mitarbeiter der Notrufzentrale leitet diesen Notruf nicht weiter. Er denkt sich, naja, lass es brennen. Das Feuer wird schon nach einer Zeit von alleine ausgehen. Diese Vorstellungen sind völlig absurd, oder? Das wird niemand machen. Kein Polizist würde passiv bleiben, wenn er ein Verbrechen verhindern kann. Kein Arzt würde eine Krankheit verheimlichen. Das machen Ärzte gewöhnlich nicht. Kein Feuerwehrmann würde einen Notruf unterdrücken und kein Fluglotse würde schweigen, wenn ein Crash in der Luft droht. Wenn die Not da ist, wenn Gefahr droht, kann man nicht schweigen. Das Thema dieses ersten Vortragabends lautet Alarmstufe Rot. Wer kann da noch schweigen? Wir machen wie angekündigt weiter im Propheten Amos. Amos fängt an, im Nordreich zu predigen, das haben wir gestern bereits festgehalten. Und die Leute sind zunächst skeptisch. Das Problem ist, Amos kommt aus dem Südreich, er kommt vom Lokalrivalen, das hört man wahrscheinlich schon an seinem Akzent. Und die Leute aus dem Nordreich, sie mögen nicht die Leute aus dem Südreich. Sie fragen sich, was will der hier, dieser Prophet? Aber Amos fängt an, im Kapitel 1 zunächst einmal über die Sünden der anderen zu sprechen, über die Sünden der Feinde Israels. Und das ist eine Botschaft, die sie gerne hören. Sie hören gerne das Gericht über die anderen. Amos wird zu ihrem Lieblingsprediger, weil er das Gericht über die Nachbarvölker verkündigt. Doch dann, am Ende seiner Predigten, das haben wir gestern gesehen, dreht Amos plötzlich den Spieß um und sagt, ihr seid genauso sündig wie all die Heidenvölker. Ihr als Volk Gottes solltet eigentlich anders leben. Aber das Problem ist, euer Verhalten unterscheidet sich überhaupt nicht von den Heidenvölkern. Und so wird Amos innerhalb einer Predigt vom Lieblingsprediger zur Hassfigur. Aber es liegt ihm so am Herzen, deutlich zu machen, es ist so viel Gnade Gottes geflossen in euer Leben, ihr lieben Israeliten. Ihr dürft nicht so weiterleben. Gnade verpflichtet, das haben wir auch gestern festgehalten. Gnade verpflichtet zu einem Gott wohlgefälligen Lebensstil. Diese Botschaft, diese erste Botschaft, die wir uns gestern angeschaut haben, hat gesessen beim Volk. Sie sind zutiefst getroffen, sie sind vermutlich verärgert. Und jetzt sehen wir hier in Kapitel 3, den Text, den wir uns heute anschauen wollen, dass Amos sich auch darum bemüht, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, die vielleicht jetzt abgeschaltet haben, wo sie das Wort Gericht gehört haben, wieder zu gewinnen. Er möchte sie überzeugen, er möchte sie warnen, er möchte ihnen deutlich machen, Leute, es herrscht Alarmstufe Rot. Kommt, wir schauen uns den Text einmal an. Amos 3, die Verse 3 bis 8, darum geht es in dem ersten Vortrag heute. Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Brüllt etwa ein Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist? Oder springt eine Falle auf von der Erde, sie habe denn etwas gefangen? Bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Der Text ist nicht ganz einfach zu verstehen. Er ist sehr kunstvoll von der Rhetorik her aufgebaut. Amos ist eigentlich ein brillanter Rhetoriker, natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. In den Versen 3 bis 6 sehen wir eine Anhäufung von rhetorischen Fragen, die allesamt eine verneinende Antwort erwarten. Und diese Fragen sind aber letztendlich nur eine Hinführung zu der eigentlichen Hauptaussage, die Amos machen möchte. Amos Predigtpunkte kommen erst ganz am Ende des Textes und deswegen kommen auch heute meine Predigtpunkte erst am Ende des Textes. Wir wollen uns zunächst einmal die 6 rhetorischen Fragen genauer anschauen. Die rhetorischen Fragen, Entschuldigung, es sind 7, finden wir in den Versen 3 bis 6. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ich möchte ermutigen, auch die eigene Bibel mit dabei zu haben und die Übersetzungen zu vergleichen. Das kann immer nur hilfreich sein. Amos möchte dem Volk deutlich machen, es gibt Ereignisse, die hängen mit anderen Dingen zusammen. Wenn dieses Ereignis passiert, folgt zwangsläufig daraus das andere Ereignis. Es gibt einen Zusammenhang zwischen bestimmten Ereignissen. Und es ist interessant, in diesen Fragen, die Amos hier stellt, entwickelt er eine Dramatik. Er fängt ganz sanft und harmonisch an mit 2 Spaziergängern und landet am Ende beim Terror in der Stadt. Wieso geht Amos so vor? Er beginnt mit einem Spaziergang und plötzlich wird es so dramatisch. Kommt, wir schauen uns die Fragen mal nacheinander an. Zunächst einmal geht es hier um die Wanderer. Die erste Frage im Text lautet, können etwa 2 miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Dieses Wort einig untereinander könnte man auch übersetzen, vielleicht etwas leichter zu verstehen, sie haben sich verabredet. Sie haben sich verabredet, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Im Buch Hiob finden wir die gleiche Wortkombination im hebräischen Text und da heißt es von Hiobs Freunden in Hiob 2, Vers 11, und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihnen ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Sie haben ein gemeinsames Anliegen, die Freunde Hiobs, und verabreden sich, dass sie diesem Entschluss Folge leisten wollen. Und so auch hier bei Amos, wenn man 2 Personen nebeneinander wandern sieht, dann fand da offensichtlich eine Verabredung statt. Amos hat hier wahrscheinlich die Hügellandschaft aus seiner Heimat Tekoa vor Augen. Aus Kapitel 1 haben wir ja gesehen, Amos kommt aus Tekoa. Das war eine hügelige Gegend, viele Schafhirten waren da unterwegs. Wir haben festgestellt, Amos ist selber ein Hirte gewesen. Und im Buch Amos sehen wir immer wieder Bilder und Vergleiche, die aus der Berufswelt eines Hirten kommen. So auch hier, vermutlich hat er die Weiden von Tekoa vor Augen und zwischendurch sieht man einen Hirte alleine auf der Weide gehen. Wenn in der großen Landschaft 2 Hirten nebeneinander gehen, dann ist das ja kein Zufall. Dann haben die sich verabredet, miteinander zu gehen. Ähnlich ist das vielleicht bei uns mit den Bahnfahren. Ich habe mich erkundigt, wenn man hier in Espelkamp in die Bahn steigt Richtung Bielefeld, je nachdem zu welcher Uhrzeit, ist die Bahn hier noch relativ leer. Und je näher man Richtung Bielefeld kommt, desto voller wird sie. Wenn man sich hier in Espelkamp in die Bahn setzt, die Bahn ist noch relativ leer, da sucht man sich irgendwo einen Platz, wo 2 Plätze nebeneinander frei sind. Hat man ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum. Und angenommen, der ganze Waggon ist noch frei. Wenn der nächste einsteigt, angenommen, wir sitzen hier, der nächste wird sich nicht direkt hier hinsetzen, sondern irgendwo hierhin oder hierhin, möglichst weit von uns weg. Irgendwie ticken wir Deutschen so. In Amerika hätte man sich wahrscheinlich direkt nebeneinander gesetzt. Aber wenn man hier in Espelkamp in die Bahn einsteigt, der ganze Waggon ist leer und 2 sitzen nebeneinander, dann haben die offensichtlich miteinander eine Verabredung. Wir wollen gemeinsam nach Bielefeld fahren und sie haben sich miteinander verabredet. Das ist ganz normal. Und wir sehen, Amos will mit dieser ersten Frage die Zustimmung auf der allergemeinsten Basis gewinnen, die Zustimmung seiner Zuhörer. Er stellt so eine Frage: Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Und die Antwort ist offensichtlich nein. Wenn sie zusammengehen, fand eine Verabredung statt. Die Zuhörer stimmen Amos zu, vielleicht auch der Mann da hinten, der sich schon weggedreht hatte, als er das Wort Gericht gehört hat. Plötzlich kommt eine interessante Frage und er hört wieder zu. Genau das möchte Amos, er möchte seine Zuhörer packen, weil die Botschaft so wichtig ist, die er zu verkündigen hat. Die nächste Frage folgt. Wir kommen jetzt von den Wanderern zu den Löwen. Eine Doppelfrage, die das Jagdverhalten der Löwen angeht. Frage 2 und 3. Brüllt etwa ein Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Auch diese beiden Fragen kommen aus dem Alltag eines Schafhirten. Amos als Schafhirte, er hat keinen schlimmeren Feind als den Löwen. Wir wissen es auch vom König David, er hatte mit Löwen zu kämpfen. Als Schafhirte hatte man die Aufgabe, seine Schafherde selbst manchmal sogar vor Löwen zu bewahren. Als Schafhirte studiert man das Jagdverhalten der Löwen. Wie jagen Löwen? Wenn ein Löwe Hunger hat, dann brüllt er nicht. Kleine Vögel brüllen, wenn sie Hunger haben. Kleine Kinder und Babys schreien, wir sagen nicht brüllen, schreien, wenn sie Hunger haben. Wenn ein Löwe Hunger hat, verhält er sich ganz ruhig. Warum? Wenn ein Löwe brüllen würde, das hört man. Alle potenziellen Beutetiere würden einen großen Bogen machen. Er würde nie etwas fangen. Es wäre dumm vom Löwen, wenn er brüllt, wenn er Hunger hat. Ein Löwe brüllt nur, wenn er seine Beute bereits hat. Deswegen auch hier die Frage, sie muss verneint werden. Brüllt etwa ein Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Nein, dann brüllt er nicht, wenn er keinen Raub hat. Die nächste Frage geht in die gleiche Richtung. Frage 3. Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Auch ein junger Löwe, so klein sie auch noch sind, sie haben schon verstanden, wenn sie essen wollen, müssen sie ruhig sein, sonst fangen sie nichts. Wenn der Schafhirte allerdings einen Löwen brüllen hört, dann weiß er, ein Tier von seiner Herde wurde weggeschleppt. Durch das Brüllen sichert ein Löwe seine Beute und macht deutlich, ihr braucht erst gar nicht in meine Nähe kommen, das Tier fressig alleine. Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe dann etwas gefangen? Nein, er schreit nur, wenn er etwas gefangen hat. Vers 5 haben wir die nächste Doppelfrage mit einer weiteren Entwicklung. Diesmal geht es nicht um eine Jagd innerhalb der Tierwelt, diesmal ist der Mensch schon Jäger und stellt eine Falle. Vierte Frage, fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist? Bei dieser Frage gibt es Übersetzungsprobleme. Wenn ihr eine andere Übersetzung dabei habt, wird euch das aufgefallen sein. Die Einheitsübersetzung sagt zum Beispiel, fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn niemand nach ihm geworfen hat? Die Elberfelder übersetzt, fällt ein Vogel in das Klappnetz am Boden, ohne dass ihm ein Stellholz gestellt ist? Die Schlachter übersetzt, gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm keine Schlinge gelegt wird. Die Schlachter und die Elberfelder sind am nächsten am hebräischen Text dran. Der Vogel fällt nämlich nicht einfach so zur Erde, er fällt in eine Falle, die auf der Erde ist. Aber diese Falle funktioniert nur, wenn eine gewisse Zusatzkomponente da ist, unabhängig ob es das Stellholz ist, es hängt damit zusammen, dass man das hebräische Wort unterschiedlich übersetzen kann oder ob es eine Schlinge ist. Ich denke, der Punkt ist verständlich. Eine Falle funktioniert nur, eine Falle klappt nur zu, wenn ein Tier reinfällt. Ja? Das kennen wir vielleicht von den Mause- und Rattenfallen. Ja, die Falle schnappt nicht zu, wenn eine Maus nicht reingelaufen ist. So funktioniert das nicht mit der Jagd. Deswegen auch die vierte Frage ist zu verneinen. Die fünfte Frage auch, oder springt eine Falle von der Erde, sie habe dann etwas gefangen. Auch hier die Antwort, nein. Eine Falle wird erst aktiv, wenn ein Tier in die Falle gerät. Ihr Lieben, sehen wir hier eine Entwicklung. Es beginnt ganz harmonisch mit einem Spaziergang in der schönen Natur. Zwei Wanderer, dann plötzlich eine Jagd innerhalb der Tierwelt Und im nächsten Bild, in der nächsten Doppelfrage, ist bereits der Mensch ein Jäger. Wir sehen es hier im Text. Am Anfang geht es ums Wandern, jetzt geht es schon ums Fangen. Und die Dramatik spitzt sich immer weiter zu. Die tödliche Gefährdung ist bisher noch draußen gewesen. Jetzt kommen wir langsam in die Stadt. Und es wird immer dramatischer. Vers 6. Bläst man etwa in die Posaunen einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht. Was ist hiermit gemeint? Es geht hier um die Posaune eines Wächters. Größere Städte hatten ja immer Stadtmauern. Sie waren befestigt. Damals gab es noch keine Alarmanlagen. Das heißt, man hat einen Wächter installiert, wahrscheinlich auf einem Turm. Und Aufgabe dieses Wächters war es, die Gegend im Überblick zu behalten. Und sobald sich ein Feind nähert, musste er Alarm schlagen mit der Posaune, die er in seiner Hand hat. Eine Parallelstelle sehen wir in Hosea 5, Vers 8. Blast die Posaune zu Gebea, ja Trompete zu Rama, ja ruft laut zu Bet Aven, man ist hinter dir her, Benjamin. Blast in die Posaune, denn man ist hinter dir her. Die Posaune ist ein Warnsignal, sie ist die Alarmanlage von damals gewesen. Deswegen ist eigentlich ja auch hier die Antwort offensichtlich. Bläst man etwa in die Posaunen einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Nein, wenn man die Posaunen einer Stadt hört, zuckt jeder zusammen, denn der Feind kommt. Man muss sich schnell bereit machen, Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen. Man wird aufgescheucht, man lässt seine Arbeit liegen und man ist schockiert. Wir werden angegriffen. Interessant ist, Amos spricht hier nur von einer Stadt. Er nennt noch nicht den Städtenamen. Aber wenn wir uns den nachfolgenden Zusammenhang anschauen, er hat jetzt schon Samaria im Blick, die Hauptstadt des Nordreichs, die Stadt der Sünde. Aber er nennt sie noch nicht mit Namen, denn er möchte die Zuhörer vielleicht, wenn man es so sagen will, noch bei der Stange halten. Er möchte wieder einen Überraschungsangriff mit dem Wort Gottes starten. Er ist bei den Städtern angekommen und er stellt gleich die nächste Frage. Amos möchte langsam deutlich machen, bei euch herrscht Alarmstufe Rot. Den Bogen zu seinem Dienst spannt Amos noch nicht, aber ich denke, dass er sich hier mit dem Wächter, der in die Posaune stößt, identifiziert. Im Kontext sehen wir, das Volk wollte nicht, dass Amos predigt, aber er möchte ihnen hier deutlich machen, Leute, ich möchte euch warnen. Eure Situation ist so verheerend. Es herrscht Alarmstufe Rot. Bitte hört auf das, was ich sage. Und dann kommt die siebte Frage. Und die hat es wirklich in sich, ihr Lieben. Die siebte Frage lautet, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Diese Frage war offensichtlich nicht mehr ganz so klar zu beantworten für die Zuhörer. Aber auch diese Frage verlangt die Antwort, nein. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das Gott nicht tut? Nein, denn jedes Unglück in der Stadt kommt von Gott. Das ist eine schockierende Botschaft, oder? Eine ziemlich schockierende Botschaft, die Fragen aufwirft. Moment mal, was ist damit gemeint? Das Unglück kommt von Gott. Es ist wichtig, das Wort richtig zu interpretieren. Im Hebräischen steht hier das Wort Ra'ah. Wisst ihr, was ich an der hebräischen Sprache mag? Bereits Begriffe, die einen schockierenden Inhalt haben, hören sich auch böse an. Ra'a. Ja? Das Wort töten im Hebräischen heißt harak. Ja, weiß man direkt Bescheid, dass irgendwas Schlimmes. Hier sehen wir im Hebräischen das Wort ra'a. Es kann entweder böse bedeuten oder Unheil. Und es ist wichtig, dass man sich hier richtig entscheidet. Denn das Böse als ethische Kategorie kommt nie von Gott. Das Böse kann nicht von Gott kommen, denn Gott kann nicht seinem eigenen Wesen widersprechen. Wir sehen im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, denn alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von Gott kann nur das Gute kommen, nur das, was wirklich gerecht ist, was heilig ist, was rein ist. Das Böse kann nicht von Gott kommen. Aber das Unheil im Sinne von Gericht, das Unheil in Bezug auf den Menschen. Das Unheil, das kommt von Gott. Das Unglück in der Stadt Samaria, das Gericht, das kommt von Gott. Und wir müssen hier deutlich sagen, dass Amos hier etwas ankündigt, was bereits schon in 3. und 5. Mose angekündigt wurde. In 3. und 5. Mose, schaut mal, Gott ist so fair und so gerecht, dass er dem Volk ankündigt, wenn ihr ungehorsam seid, werden diese und diese Flüche eintreten. Wenn ihr gehorsam seid, werde ich euch segnen. Das heißt, das Volk hat die Entscheidung, wollen wir gesegnet werden, dann leben wir für Gott. Und wir wissen genau, wenn wir ungehorsam sind, kommt das Unheil. Das heißt, Gottes Gericht ist immer angekündigt. Gottes Gericht ist nie ein Überraschungsgericht. Das Volk hat entschieden und deswegen lässt Gott das Unheil zu, vermutlich in Form von Pest, von Krankheit, von Dürre, von Hunger. Vielleicht führt er das Unglück sogar aktiv herbei. Jedenfalls geht nichts an Gottes Schreibtisch vorbei, was er nicht vorher genehmigen muss. Wir fassen nochmal zusammen. In der ersten Frage ganz friedlich, ohne Gewalt. Die Fragen 2 bis 3 sprechen von der Überwältigung eines Tieres durch ein anderes Tier. Die Fragen 4 und 5, da geht es um den Mensch als Jäger. Und in Frage 6 wird der Mensch zum Gejagten, der Wächter stößt in die Posaune. Und in Vers 7 sehen wir Gott als Urheber des Unheils in der Stadt. Damit hat Amos jetzt die Grundlage gelegt. Das war jetzt alles nur Einführung. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Hauptpunkten im Text. Man kann sagen, Amos hat so ein bisschen den Boden vorbereitet. Und jetzt haut er 3 Pfähle in die Herzen seiner Zuhörer. Bisher hat er den Boden nur beackert durch die Fragen, aber jetzt kommen die eigentlichen Punkte. Der erste Punkt lautet die Zuverlässigkeit der Warnung. Was Amos hier spricht, ist kein Fehlalarm. Vers 7, da heißt es, Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Dieser Vers muss mit dem Vers davor zusammengesehen werden. In Vers 6 heißt es, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Und dann greift Vers 7 das wieder auf, Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seines Knechten. Jedes Unglück, das Samaria trifft, kommt von Gott, aber jedes Unglück wird auch von Gott angekündigt, durch die Propheten. Die Leute haben Amos nicht ernst genommen. In Vers 7 wird das deutlich, da wird Amos des Landes verwiesen. Wir werden es morgen sehen, am Samstag. Sie haben gesagt, diese fundamentalistische Spinnerei, die dieser Prophet verkündigt, die wollen wir nicht hören. Das, was du sagst, Amos, das kann man doch nicht ernst nehmen. Gericht, wer glaubt denn schon an Gericht? Gott wird uns segnen. Das haben sie wirklich gedacht in all ihrer Sünde. Und Amos sagt, Leute, ich bin beauftragt von Gott. Gott hat es mir gesagt. Das, was ich euch sage, ist kein Fehlalarm. Vor einiger Zeit ging bei uns im Kinderzimmer nachts der Rauchmelder. Als wir das Haus gekauft haben, waren die Rauchmelder noch drin. Und glücklicherweise waren wir gerade auch im Kinderzimmer, mitten in der Nacht. Das soll ja schon mal vorkommen, dass die Kinder auch nachts wach werden. Und uns wurde direkt klar, das ist ein Fehlalarm. Hier ist ja kein Rauch im Zimmer, aber der Rauchmelder geht an. Das ist ein Fehlalarm. Es ist alles nicht so wild. Das Problem ist, die Israeliten denken sich, naja, es ist alles nicht so wild. Amos, diese Schwarzmalerei. Aber Amos sagt, ihr Lieben, meine Botschaft ist kein Fehlalarm. Gott hat mir sein Wort geoffenbart. Das, was ich sage, ist nicht einfach heiße Luft. Gott hat zu mir gesprochen und Gott spielt nicht mit verdeckten Karten. Ihr Lieben, das ist auch das Wunderbare an unserem Gott. Wir wollen uns ja beim Studium des Propheten Amos auch immer die Frage stellen, was lernen wir über Gott? Was lernen wir aus dem Alten Testament über Gottes Wesen? Und anhand dieses Verses können wir sagen, Gott ist ein offenbarender Gott. Gott offenbart immer, was er zu tun beabsichtigt. Gott offenbart Noah, bau die Arche, es wird eine Sintflut kommen. Gott offenbart Abraham, ich will Sodom und Gomorra vernichten. Gott offenbart Amos und Hosea, ich will Samaria in die Gefangenschaft schicken. Gott offenbart Jeremia, Jerusalem wird zerstört werden durch die Babylonier. Gott ist immer ein offenbarender Gott. Gott will, dass die Menschen Bescheid wissen über das, was er zu tun beabsichtigt. Wir würden sagen, Gott legt die Karten auf den Tisch. Gott offenbart aber nicht nur Gericht. Gott offenbart in seinem Wort auch seine Rettungsabsichten. Er offenbart dem Propheten Micha, dass in Bethlehem der Messias geboren wird. Er offenbart Jesaja, dass der Messias stellvertretend für unsere Sünden leiden wird. Gott offenbart sich im Alten Testament durch die Propheten, im Neuen Testament durch seinen Sohn. Gott offenbart sich selbst im Sohn. Und der Sohn sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott offenbart sich durch Jesus Christus und er zeigt, wie Menschen gerettet werden können. Das, was Amos hier sagt, ist kein Fehlalarm. Die Botschaft ist wahr. Das, was wir im Wort Gottes sehen, ist kein Fehlalarm. Wenn die Bibel von der Hölle spricht, dann ist das kein Fehlalarm. Ich weiß, es ist heute unmodern geworden, in Gemeinden über Hölle zu sprechen. Aber weil die Bibel über die Hölle spricht, müssen wir über die Hölle sprechen. Und es ist kein Fehlalarm. Es ist bittere Realität, weil Gott das, was er zu tun beabsichtigt, vorher sagt. Wir kommen zum zweiten Punkt, zur Dringlichkeit der Warnung. Es herrscht Alarmstufe Rot. Schaut mal in Vers 8, da heißt es, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Jetzt müssen wir uns sofort die Frage stellen, Moment mal, den Löwen, den hatten wir heute doch schon. In Vers 4, da hat Amos die Frage gestellt, brüllt etwa ein Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Und wir haben ja gesagt, nein, dann brüllt ein Löwe nicht. Ein Löwe brüllt nur, wenn er die Beute hat. Jetzt schaut mal in Vers 8, brüllt der Löwe. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Das heißt, jetzt hat der Löwe seine Beute. Aber wisst ihr was, ihr Lieben? Die Rede ist jetzt hier nicht mehr von einem Tier. Die Rede ist jetzt hier in Vers 8 bereits von Gott. Gott ist der Löwe, der brüllt. Das haben wir gestern schon gesehen. Wenn Gott anfängt zu brüllen, hieß ja das Thema in Vers 1, Entschuldigung, in Vers 2 im Kapitel 1 wird deutlich, Gott brüllt über die Sünde. Gott wird ein brüllender Löwe. Und wenn es hier in Vers 8 heißt, der Löwe brüllt, dann hat Gott sozusagen im Bilde gesprochen seine Beute. Es herrscht Alarmstufe Rot. Das Problem ist, dass die Leute es nicht verstehen wollen. Mein Vater ist ja bekanntlich Pilot. Und in all den Jahren der Fliegerei hat Gott ihn größtenteils vor brenzligen Situationen bewahrt. Ich weiß, wir haben als Kinder abends vorm Schlafengehen immer gebetet und Herr, gib, dass Papa nicht abstürzt. Jedes Mal, Gott hat es geschenkt, bis heute, Gott sei Dank. Aber eine Begebenheit, ihr Lieben, die war äußerst brenzlig. Es geschah auf einem Flug von Neapel nach München. Eigentlich ein ganz normaler Flug, eigentlich. Aber plötzlich ging im Cockpit die gelbe Warnleuchte an. Man muss wissen, die gelben Warnleuchten im Cockpit eines Flugzeugs gehen auch schon mal grundlos an. Ja, da irgendein technischer Defekt, was auch immer, eine Fehlmeldung und die gelbe Leuchte ging an. Mein Vater denkt sich nichts dabei und drückt sie halt wieder aus, weil nichts hat auf irgendeine Störung hingewiesen. Wenige Zeit später geht plötzlich die rote Alarmleuchte an. Das ist der Master-Alarm in einem Flugzeug. Und natürlich wird man als Pilot unruhig, wenn mitten in der Luft plötzlich der Master-Alarm angeht. Sie haben ihr Checkheft, sie gucken durch, was kann es sein? Mein Vater kommt auf die Idee, ich gucke mal aus dem Fenster und er sieht, ein Flugzeug kommt ihm entgegen. Er konnte gerade noch abdrehen. Wenn der Master-Alarm angeht, wenn Alarmstufe Rot herrscht, dann steht der Super-GAU bevor. Und Amos sagt, Leute, der Master-Alarm ist angegangen. Es blinkt nicht mehr gelb. Hört doch zu, was ich euch sage. Es herrscht Alarmstufe Rot. Der Boden unter euren Füßen wird immer heißer. Euch läuft die Zeit davon. Ihr müsst Buße tun. Euch kommt nicht nur ein Flugzeug entgegen. Euch kommt Gott entgegen. Er ist gegen euch. Er wird euch richten, wenn ihr so weiterlebt. Wie wenden wir das auf uns an? Das ist ja eine Frage, die wir uns hier in diesen Abenden immer stellen wollen. Wir wollen nicht nur den Bibeltext erklären, sondern uns immer fragen, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit, wenn wir heute nach Hause gehen? Wenn ich die biblischen Aussagen über die Zeichen der Zeit richtig deute, ich bin da kein Experte, das ist bei uns der Daniel Siemens, aber wenn ich sehe, was die Bibel über den Abfall lehrt, über die Zeichen der Endzeit lehrt, dann komme ich zu dem Ergebnis, bei uns herrscht auch eigentlich Alarmstufe Rot. Die Zeiten sind politisch so unruhig wie schon lange nicht mehr. Die Sünde wird gefeiert, Gott wird gelästert, Jesus Christus als einziger Weg zum Vater wird größtenteils abgelehnt. Da müssen doch bei uns Christen die Alarmglocken angehen. Aber kann es sein, dass wir die Zeichen der Zeit nicht wahrnehmen. Oder wir halten sie nur für den gelben Alarm, den man wieder mal gerade ausdrücken kann. Ich glaube, eines unserer Probleme ist, dass wir als Christen theoretisch wissen, dass wir uns in Alarmstufe Rot befinden. Wenn ich uns alle fragen würde, leben wir in der Zeit des Abfalls, leben wir in der letzten Zeit? Wahrscheinlich 99% würden sagen ja. Aber die Frage ist, ihr Lieben, was macht das mit uns? Hat das irgendwie praktische Konsequenzen oder bleibt das ein theoretisches Wissen in unserem Hinterkopf, wo wir sagen, ja, wir leben in der Endzeit? Was macht das mit uns? Gehen wir hin zu den Verlorenen und sagen ihnen, es ist dringend, tu Buße, bekehr dich. Ich glaube, dass so ziemlich alle in diesem Raum unterschreiben würden, ja, Jesus ist der einzige Weg zum Herrn. Aber kann es sein, versteht mich nicht falsch, kann es sein, dass wir manchmal so leben, als wenn es doch viele Wege gibt? Dass wir uns gar nicht so sehr bemühen, unsere nichtchristlichen Arbeitskollegen mit diesem Jesus bekannt zu machen, der der einzige Weg ist? Kann es sein, dass Theorie und Praxis in unserem Leben manchmal auseinandergehen? Ich möchte das nicht hier allen pauschal unterstellen, bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte nur zum Nachdenken anregen. Kann es sein, dass wir auf der einen Seite das glauben, aber dass wir auf der Arbeit so tun, als wenn wir das gar nicht glauben? Verstehen wir nicht, dass wir Alarmstufe Rot haben? Gottes Gericht wird kommen. Gott hat es zugesagt. Jeder, der Jesus nicht kennt, wird auf ewig verloren gehen. Was macht das mit uns? Müssen wir heute vielleicht, wenn wir nach Hause gehen, wieder neu beten? Herr, wirke du in meinem Herzen, dass mich das wirklich erfasst. Dass das auch Auswirkungen hat am Montagmorgen auf der Arbeit. Dass ich weiß, diese Menschen müssen Jesus kennenlernen. Alarmstufe Rot. Was ergeben sich für Konsequenzen? Ich komme zum dritten und letzten Punkt dieses ersten Vortrages. Die Nötigung zur Warnung. Schweigen unmöglich. Das ist der letzte Punkt, den Amos hier macht. Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht Prophet werden? Diese beiden letzten rhetorischen Fragen verlangen eigentlich jeweils die Antwort jeder. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Jeder sollte sich fürchten. Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Jeder sollte Gottes Wort weitersagen, wenn Gott redet. Amos sieht darin eine Selbstverständlichkeit. Wenn Gott zu mir redet und Gott offenbart ja alles den Propheten, was er tun will, dann ist es mein Auftrag, dass ich das auch weitergebe. Ich muss als Prophet Gottes Worte weitergeben. Da gibt es auch keine Diskussion. Wenn ich in die Bibel schaue, habe ich manchmal den Eindruck, die Propheten hatten da auch keine große Freiheit. Versteht mich nicht falsch, ich denke, der Mensch hat einen freien Willen. Aber hatten die Propheten wirklich die Freiheit, auch zu sagen, nee, ich werde das jetzt mal nicht verkündigen? Wer glaubt, dass die Propheten einen hundertprozentig freien Willen hatten, kann im Himmel mal Jona fragen, wie das bei ihm war. Die Propheten standen unter einem gewissen Zwang, unter einem Drang, ich muss es weitergeben. Wir sehen es bei Amos. Amos sagt, wenn Gott redet, dann werde ich Prophet. Dann gebe ich es weiter. Zugleich ist das hier eine Antwort auf Kapitel 2, Vers 12. Da haben die Leute den Propheten einen Maulkorb aufgesetzt. Sie wollten nicht, dass die Propheten reden. Aber Amos sagt hier, Kapitel 3, Vers 8, ich kann nicht anders. Ich muss euch Gottes Wort sagen. Ähnlich ging es einem Propheten mit dem Namen Jeremia. In Jeremia 20, diese Verse habe ich jetzt mal nicht auf der Wand, aber hört bitte genau hin. In Jeremia 20, in Versen 7 bis 9, da sehen wir, dieser Prophet ist am Boden zerstört und er möchte eigentlich aufhören zu predigen, aber er kann es nicht. Jeremia sagt, er ist da sehr ehrlich zu Gott, du hast mich überredet, Herr. Würden wir uns gar nicht trauen, das Gott zu sagen. Jeremia tut es. Du hast mich überredet, Herr, und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Nun spotten sie immerzu über mich. Alle lachen mich aus, denn so oft ich in deinem Auftrag rede, muss ich Unrecht anprangern. Verbrechen muss ich rufen, Unterdrückung. Das bringt mir nichts als Spott und Hohn ein, Tag für Tag. Aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinen Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Inneren wie ein Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Ich kann es nicht. Wisst ihr, Jeremia war an einem Punkt, wo er gesagt hat, Gott, ich kündige. Ich kann nicht mehr. Ich predige 40 Jahre, keiner bekehrt sich. Ich muss immer Gericht verkündigen und es tut sich nichts. Gott, ich kann nicht mehr, ich höre auf, ich kündige. Und Gott sagt, nein, du kündigst nicht. Und Jeremia konnte nicht. Er hat versucht, Gottes Wort nicht weiterzugeben, er konnte es nicht, weil es in seinem Herzen so brannte. Ihr Lieben, brennt es so in unserem Herzen? Brennt es so in unserem Herzen, dass wir sagen, wir können nicht anders. Ich möchte ja immer auch wieder mal den Bogen ins Neue Testament ziehen, um euch auch zu zeigen, das Alte Testament und das Neue Testament, sie gehen Hand in Hand. In 1. Korinther 9, Vers 16, da haben wir die gleiche Wahrheit. Paulus sagt, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Ähnlich ging es den Aposteln. Die Pharisäer haben gesagt, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu reden. Was haben sie gesagt? Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Frage an uns heute Abend ist, können wir schweigen? Können wir schweigen oder brennt in unserem Herzen ein Feuer für die verlorene Welt, dass wir sagen, wir müssen? In meiner Ausbildungszeit, ich war auf der Berufsschule in Siegburg, hatte Gott es mir plötzlich aufs Herz gelegt, André, bald ist Weihnachten, halte eine Predigt vor der Klasse. Und ihr müsst wissen, ich war eigentlich von Natur aus kein Redner. Ich hatte mündliche Noten waren bei mir immer schlecht. Einmal hatte der Lehrer mich vor die Klasse gebeten, um einen Vortrag zu halten, einen Fachvortrag. Ich habe vor der ganzen Klasse gesagt, nein, mache ich nicht. Er sagt, André, dann muss ich dir eine 6 geben. Habe ich gesagt, na, dann geben Sie mir eine 6, ich werde nicht vor der Klasse reden. Und jetzt legt Gott es mir aufs Herz, André, Weihnachten steht an, du siehst die Leute vielleicht nicht wieder, predige. Ich dachte, Herr, ich kann das nicht. Ich habe Angst. Gott sagt, André, ich bin mit dir, mach es, geh. Ich habe den Lehrer gefragt, kann ich bei der Weihnachtsfeier ein paar Minuten haben? Ich habe plötzlich so einen Frieden verspürt und eine Bevollmächtigung und Befähigung. Und ich konnte der Klasse das Evangelium predigen. Aber das war nicht meine Kraft, es war ein Drängen in meinem Herzen. Lieben, manchmal wünsche ich mir dieses Drängen heute wieder. Ich schaue zurück auf diese Zeit, wo ich gesagt habe, Herr, ich kann jetzt nicht anders. Ich bin so schwach, aber wenn du willst, dann gehe ich. Dann mache ich. Es ist mein Wunsch, dass wir wieder so eine tiefe Last verspüren in unserem Herzen. Dass wir sagen, Herr, mit dir in unserer Schwachheit, wir gehen. Denn es herrscht Alarmstufe Rot. Wir werden nicht schweigen und wir werden nichts verwässern. Ich möchte schließen mit der Geschichte von einem tragischen Zugunglück. Vor einigen Jahren, ich rede jetzt nicht von dem Zugunglück in Deutschland, vor einigen Wochen, auch das war sehr tragisch, aber vor einigen Jahren forderte ein furchtbares Zugunglück in den Oststaaten der USA viele Menschenleben. Was ist geschehen? Ein Zug voller junger Menschen war auf dem Weg von der Schule nach Hause. Er hat sich verlangsamt, weil dann auf der Fahrt das Radsatzlager stark erhitzt war und dieser Zug musste auf den Schienen stehen bleiben. Das Problem war, man wusste, dass auf dieser gleichen Schiene wenig später ein Schnellzug langsausen wird. Und dementsprechend hat man eine Person hingeschickt, nicht der Lokführer, aber eine andere Person, um diesen Zug, der im Anschluss auch auf diesem Gleis vorbeifahren sollte, rechtzeitig zu warnen, dass er abbremst und nicht in diesen stehenden Zug reinfährt. Der Mann, der die Aufgabe hatte, der Sicherungsposten, er lief los, um diesen Zug zu warnen. Die Passagiere saßen in dem stehenden Zug, viele junge Leute, sie lachten, sie machten Witze. Plötzlich hörten sie das Heransausen eines schnellen Zuges mit verheerenden Folgen. Der Schnellzug raste in diesen stehenden Zug rein. Aber wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Denn man hatte ja den Sicherungsposten losgeschickt, um den Schnellzug zu stoppen. Die ganze Sache ging vor Gericht, um das eben zu untersuchen. Ich muss dazu sagen, der Lokführer dieses Schnellzuges ist kurz vor dem Aufprall noch abgesprungen und er stand vor Gericht und musste sich verantworten. Man hat ihm die Frage gestellt, Sie wurden doch gewarnt, warum haben Sie nicht gebremst, warum sind Sie einfach weiter durchgefahren? Und seine Antwort war, ja, der Sicherungsposten war da, er hat mit einer gelben Fahne geschwungen und ich dachte, na gut, ich muss einfach nur ein bisschen langsamer fahren, aber sonst ist alles okay. Man fragte den Sicherungsposten, haben Sie wirklich mit einer gelben Fahne geschwungen. Und er sagt, nein, ich habe mit einer roten Fahne geschwungen. Aber der Lokführer ist einfach weitergefahren, obwohl ich gesagt habe, anhalten, denn rot bedeutet anhalten. Und so hat man hier im Gerichtssaal eine widersprüchliche Aussage. Und beide waren nicht farbenblind. Der eine sagt, es war eine gelbe Fahne, deswegen bin ich weitergefahren. Der andere sagt, ich habe rot gezeigt und er ist trotzdem weitergefahren. Schließlich wird die Flagge als Beweisstück in den Gerichtssaal geholt und sie war ursprünglich tatsächlich rot. Aber es gibt ein Problem mit dieser Fahne. Sie war eine lange Zeit dem Wetter, der Sonne und dem Regen ausgesetzt, sodass das Rot verbleicht war und nur noch ein dreckiges, verwässertes Gelb war. Dieses verwässerte Gelb führte zu einem tragischen Unglück. Wenn Alarmstufe Rot herrscht, darf man nicht mit einer gelben Fahne wedeln. Da muss man mit einer roten Fahne wedeln. Auf unsere Situation übertragen, wir wollen kein gelbes Evangelium predigen. Wir wollen nicht so tun, als wenn doch alles okay ist. Jesus liebt dich, du kannst so weiterleben, du kommst schon in den Himmel. Das wäre ein gelbes, verwässertes Evangelium. Wenn Alarmstufe Rot herrscht, dann müssen wir mit einer roten Fahne, mit einem roten Evangelium wedeln. Andreas Ackermann ist einer unserer Pastoren in der Gemeinde. Seine Eltern sind ja hier in der Esbekamper Gemeinde. Andreas Ackermann bekam letztens einen Anruf aus dem Krankenhaus. Eine Schwester aus der Gemeinde rief ihn an und sagt, hier liegt ein Patient im Sterben wahrscheinlich. Er ist offen für das Evangelium. Möchtest du vorbeikommen? Andreas fragt, wann soll ich vorbeikommen? Ich kann am Mittwoch und am Freitag. Und letztendlich blieb es ihm freigestellt, ob er jetzt am Mittwoch oder am Freitag zu diesem Patienten ins Krankenhaus kommt. Aber er hat den Drang verspürt, ich kann doch heute gehen, also gehe ich heute am Mittwoch ins Krankenhaus. Andreas geht ins Krankenhaus, er führt diesen Mann zu Jesus, er bekehrt sich und am Donnerstag stirbt er. Wäre er am Freitag gegangen, wäre es zu spät. Aber er hat diesen Drang verspürt, ich muss gehen. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir uns vom Heiligen Geist treiben lassen, dass wir uns leiten lassen, dass wir uns vornehmen, Herr, wenn du mir meinen Arbeitskollegen ganz besonders aufs Herz legst, dann will ich nicht schweigen, denn es herrscht Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot, wer kann da noch schweigen? Ich hoffe nicht wir. Amen.